Wir haben sehr oft mit den Gedanken gespielt, alles hinzuschmeißen. Wir haben uns natürlich auch öfter mal gestritten, wir haben uns getrennt. Es war zudem nicht finanziell leicht für uns, das hat den Druck noch erhöht. Ne? Also jeder von uns hat privat Schulden aufgenommen, bei der Familie, bei Freunden, bei Banken. Ich hatte zwischenzeitlich sogar komplett das Handtuch geworfen, bin ja dann nach Rom abgehauen. Dann haben sie sehr schnell festgestellt, ja, ohne mich geht's nicht. Und ich habe festgestellt, das ist so ein geniales Produkt, wenn du da jetzt nicht mitmachst, dann hast du wirklich den Zug verpasst. Wir wurden tatsächlich abgemahnt von Flowfact. So saßen wir dann vom Berliner Landgericht. Als kleine Mini-Gründer, ohne jetzt ein großes Kapital zu haben, ohne irgendwie eine große Sicherheit zu haben, ist uns schon ganz schön das Herz in die Hose gerutscht. Was lustig war, ich glaube, das war der erste richtige Kontakt mit Flowfact. Und ich glaube, dadurch wurden die erst aufmerksam auf uns. Dadurch haben die erst gesehen, ah Mensch, da gibt es ja einen PropStack und das ist ja richtig erfolgreich und die könnten gefährlich für uns werden. Seitdem wir zu Scout gehören, konnten wir natürlich unseren monatlichen Umsatz verdreifachen. Stell dir vor, du bist in den Objektunterlagen, in den Medien des Objekts, wo du die Fotos hochlädst. Da klickst du dann auf das Foto, klickst dann auf den Zauberstab und sagst jetzt renovieren oder irgendwie Möbel reinstellen. Und sofort hast du ein Ergebnis. Das ist das, was wir wollen. Und das sind so viele kleine Stellschrauben im Bereich künstliche Intelligenz. Die werden jetzt in Q2, Q4 bei uns etabliert und gelauncht. Und das ist noch lange nicht vorbei, da kommt noch viel mehr. Also wir haben eine Liste an Themen, das sind ungefähr 20 Themen, die wir noch offen haben. Und da wird eine ganze Menge passieren, sodass wir weiterhin der Innovationstreiber sind, was wir uns ja ganz groß auf die Fahne geschrieben haben.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein. Hallo und herzlich willkommen aus den heiligen Hallen des Flowfact Headquarters in Köln-Mülheim. Mein Gast heute ist Kevin Held. Kevin sitzt mir gegenüber. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer von PropStack. Kevin hat PropStack zusammen mit Silab Kammerwall und dessen Neffen Yusuf im Jahr 2016 in Berlin gestartet. 2021 ist die Scout AG bei PropStack mehrheitlich eingestiegen. In unserem heutigen Podcast werden wir über Kevin als Unternehmer sprechen, was PropStack erfolgreich gemacht hat und wie sich der Markt der Makler-CRMs weiterentwickeln könnte. Vielen Dank, Kevin, dass du dir heute die Zeit für den Immokaiser-Podcast nimmst.
Vielen Dank, Robert. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir starten immer in unserem Podcast mit einer kleinen Schnellfragerunde. Frage Nummer eins ist, außerhalb deiner eigenen vier Wände, wo kannst du da gut Kraft tanken?
Ich mache das ganz gerne mit guten Gesprächen, mit Freunden, Familie. Das ist mir sehr wichtig. Aber auch mal Abwechslung, was Neues kennenlernen, Reisen, Kulturangebote oder ganz einfach mal PlayStation spielen.
Was für Spiele an der PlayStation?
Fallout 4, Horizon Zero Dawn und aktuell spiele ich Red Dead Redemption 2 nochmal.
Nochmal, weil?
Weil es so gut war.
Okay. Hast du selbst Immobilien?
Tatsächlich kaufe ich gerade selbst eine Immobilie in Falkensee. Es ist super spannend, da die Kontaktpunkte auch mal analog zu erleben. Also wie das so läuft mit Makler und Käufer. Und ich kenne das ja bisher nur aus der Theorie und macht Spaß.
Finanzierung, alles schon geklärt?
Alles schon geklärt.
Notar?
Auch geklärt.
Beurkundungstermin?
Auch geklärt.
Okay, wann ist es soweit?
Es ist schon soweit gewesen.
Ach so, ja, ja. Wann denn?
Ja, diese Woche.
Ja, herzlichen Glückwunsch, ja. So frisch. Ah,
Dankeschön.
Super. Und jetzt ist die sanierungsbedürftig und könntest du da gegebenenfalls auch an der Baustelle Hand anlegen?
Tatsächlich ist die sanierungsbedürftig, also ein bisschen zumindest. Ich werde aber selbst nicht so viel machen können, weil ich neben meiner Geschäftsführertätigkeit einfach nicht so viel Zeit habe. Deswegen werde ich mir da den einen oder anderen guten Dienstleister dazu holen. Tatsächlich habe ich aber auch schon Erfahrung auf der Baustelle sammeln dürfen. Ich habe mal früher auf einigen Baustellen gejobbt, habe mir da als Student ein bisschen was dazu verdient, habe auch schon mal einen Zementmischer bedient. Naja, ich habe mit dem einen oder anderen Gastarbeiter dann auch den Zement verlegt. Und es war eine sehr spannende Erfahrung. Und wer es nicht glaubt, dass ich sowas kann, ich habe gerne ein Foto, was ich danach mal posten kann.
Pack mal mit in die Shownotes vielleicht, ja. Und den Zementmischer, den kenne ich leider nur aus meinem Lego- und Playmobil-Spielen mit meinen Kindern und natürlich aus meiner eigenen Kindheit. Aber ja, das hätte ich auch gerne mal gemacht. Kevin, stell dich doch mal bitte selbst vor, was sollten ja, unsere Hörer über dich wissen.
Also wenn man im Startup-Umfeld erfolgreich ist, dann denkt man immer an so die Klassiker, so Informatikexperten, Mark Zuckerberg, oder man denkt an den klassischen BWLer, der sehr KPI und Statistik getrieben ist. Ich bin definitiv beides nicht. Meine Stärke lag eigentlich schon immer in der Kommunikation, im Vertrieb und dem Erkennen von Potenzialen und Menschen. Das heißt, seitdem ich Teenager bin, seitdem ich 13 bin, habe ich mir in den Sommerferien immer wieder was dazu verdient, habe da Vertriebsjobs gemacht und habe da auch schnell Verantwortung übernehmen dürfen und hatte dann tatsächlich mit 18, 19 schon die ersten 10 Mitarbeiter unter mir. Und diesen Führungsanspruch, den ich da damals aufgebaut hatte, den habe ich dann seitdem auch fortgelebt. Deswegen fiel es mir auch relativ leicht, noch während der Uni-Zeit, als die anderen noch studiert haben oder noch reisen waren, sehr schnell einen gut bezahlten Job im Tech-Bereich zu bekommen und wurde dann tatsächlich direkt aus der Uni abgeworben über einen Headhunter und habe dann in der ersten Tech-Agentur gearbeitet, die damals 3D-Rundgänge gemacht hat für BMW, Audi, Volkswagen und solche Firmen.
Mhm. Und abseits der Arbeit, was sollte man da über dich wissen?
Abseits der Arbeit bin ich eigentlich ein sehr kulturinteressierter Mensch, der sehr gerne in Galerien geht, auf Ausstellungen, in die Oper, ins Theater. Ich habe tatsächlich auch mal im Deutschen Theater in Berlin als Regieassistent gearbeitet. Es war tatsächlich damals mein Zivildienst. Ich war der einzige Zivildienstleistende, der jemals im Deutschen Theater dort den Dienst gemacht hat, weil nach mir wurde der offiziell abgeschafft.
Dann teilen wir ein ähnliches Schicksal, weil ich habe, weil mein Bruder, der Zweitgeborene war, untauglich geworden ist, musste ich dann als Dritter, der eigentlich nicht eingezogen wäre, musste ich dann auch einen Dienst erfüllen und habe dann Ersatzdienst gemacht, 7 Jahre. Und ich kenne im Prinzip in Rhein-Erft-Kreis eigentlich jede Radrennbahn, weil ich da meistens im Einsatz war.
Naja. Ja, und ich bin übrigens auch der Dritte im Bunde. Ja, also ich wäre eigentlich auch verschont geblieben, als jüngster Bruder. Aber da die anderen beiden auch sich irgendwie durchgemogelt haben, musste ich halt ran. Und es war aber eine sehr, sehr gute Erfahrung und ich habe da sehr viel gelernt. Ich hatte dann auch sehr lange überlegt, dass ich im Bereich Film und Fernsehen oder Theater arbeite. Das hat mich ja dann auch zur Universität der Künste geführt in Berlin, wo ich dann ja auch Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert habe, weil ich eigentlich immer im Bereich Kommunikation, Werbung arbeiten wollte und im kreativen Bereich tätig sein wollte.
Bist du ja jetzt eigentlich gar nicht so weit weg von, oder?
Nö, also ich mache das immer noch mit sehr großer Leidenschaft und meine Marketing-Mitarbeiter, die müssen schon sehr viel Kritik von mir einstecken, weil ich auch sehr penibel bin in Sachen Marketing.
Kann ich mir vorstellen. Du hast ereignisreiche Monate hinter dir. Du hast geheiratet letztes Jahr. Herzlichen Glückwunsch nachträglich nochmal.
Danke.
Dann die Bestellung zum Geschäftsführer von PropStack. Du bist kürzlich auch Vater geworden. Zweite Mal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Und ja, wir haben eben gehört, du hast gerade Immobilie erworben. Herzlichen Glückwunsch zum Dritten. Also,
danke.
Ist sonst noch was passiert, was ich vielleicht verpasst haben sollte?
Ja, ist immer ganz lustig, wenn Leute sagen herzlichen Glückwunsch, dann frage ich immer, ja, für was denn? ja, also tatsächlich befinde ich mich gerade an einem massiven Wendepunkt im Leben. Ne? Also Hochzeit, Kind, Geschäftsführerposition, Hauskauf und das alles innerhalb von einem Jahr. Das ist schon eine ganze Menge. Und meine besten Freunde, die können eigentlich gar nicht mehr folgen, was jetzt schon wieder los ist. Ah, eine Karte im Briefkasten. Was macht er jetzt? Heiratet er nochmal? Lässt er sich scheiden? fahren wir alle zusammen in Urlaub? Man weiß es nicht. Also ich befinde mich in so einer interessanten Phase im Leben, wo ich sehr viele Dinge jetzt gerade abschließe und komplett neue Wege beschreite, während viele meiner Freunde immer noch in dieser klassischen Bubble sind und feiern gehen und in der Studentenwohnung wohnen und irgendwie nicht erwachsen werden wollen. Das finde ich immer sehr nett. Ich mag das auch. Ich verbringe auch gerne sehr viel Zeit mit denen. Aber ich habe mir meine Ziele gesetzt und die Ziele, die hake ich gerade ab. So ein bisschen wie Milestones im CRM-System. Und außerdem bin ich jetzt 34 Jahre alt und ich denke, das ist ein gutes Alter, um einen Grundstein zu legen fürs Leben.
Wir haben eben schon mal kurz über deine ersten unternehmerischen Berührungspunkte gesprochen. Wann ist dir denn klar geworden, dass du selber ja Mitgründer einer Firma werden möchtest?
Tatsächlich schon immer. Also ich will nicht sagen, ich bin damit geboren, aber ich wurde von früh auf damit konfrontiert. Das hängt damit zusammen, in meiner Familie sind eigentlich fast alle selbstständig. Also mein Bruder ist selbstständig, mein Vater ist selbstständig, meine Mutter ist selbstständig, mein Stiefvater ist selbstständig. Und ich bin so erzogen worden, dass man selber schaut, wie man vielleicht im Leben was erreichen kann. Also nur so als Beispiel. Meine Eltern haben sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht. Und wir sind auch sehr oft umgezogen. Also die hatten damals eine Schneiderei in Frankfurt am Main. Die hatten ein Modelabel, ein Bodybuilding-Studio für Frauen auf Mallorca. Das gab es damals noch nicht. Das war so die Nische. Ja. Dann fing meine Mutter an mit was komplett anderem, mit Gewaltprävention für Jugendliche und Straffällige in Ostdeutschland. Hatte auch sehr schnell sehr viel Erfolg gehabt. Und ich habe so immer wieder gelernt, egal was du im Leben anfängst, wenn du es richtig machst, und dann kannst du damit erfolgreich werden. Ja, du musst es nur durchziehen. Und so habe ich quasi von Kindesbein auf den Willen aufgenommen, mich auch ständig neu zu erfinden und auch mal einfach ein Risiko einzugehen und mal was auszuprobieren.
Ja, und das ist ja auch aufgegangen. Wenn wir jetzt bei dem letzten Risiko, was aufgegangen ist, mal bleiben, deiner PropStack-Mitgründung. Wann seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen, PropStack ins Leben zu rufen?
Also tatsächlich habe ich damals Silab und Yusuf relativ zufällig kennengelernt bei einem gemeinsamen Termin. Ich war damals festangestellt in einer Berliner PropTech-Firma. Die wiederum hatten Silab und Yusuf beauftragt, als Freelancer ein Prototypen für PropStack zu entwickeln. Das war aber noch lange kein richtiges CRM-System. Das war eigentlich eher so ein Tool, womit ich meine Objekte auf dem Portal exportieren kann. Also eine klassische Portalschleuder. Und ich war dort als Key-Accounter angestellt und meine Aufgabe war, das Ganze zu verkaufen. Die Firma hatte ansonsten auch Websites und Apps im Angebot. Die wollte lustigerweise keiner haben. Aber das Thema CRM, das kam so gut an. Wir haben damit wirklich die Türen eingerannt. Oder die Kunden andersrum, die haben uns die Türen eingerannt. Und ich hatte so einen Termin mit den beiden Mitgründern bei einer großen Firma in Berlin. Und man konnte in den Augen der Zuschauer das Funkeln in den Augen sehen, als hätten sie genau darauf gewartet, als wäre das jetzt genau das, was sie schon immer haben wollten. Und dann habe ich für mich beschlossen, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Sprech die beiden drauf an und mach was mit den beiden zusammen. Und so kam es dann dazu zustande, dass wir dann 2015 uns darüber im Klaren wurden, dass wir zusammen was machen wollen. Und 2016 haben wir dann die PropStack zusammen gegründet.
So, und jetzt sitzt ihr in einem schicken Büro am Alexanderplatz, ja, und in Berlin. So komfortabel wird es aber sicherlich nicht immer gewesen sein. Kannst du mit uns vielleicht die eine oder andere interessante Gründerstory teilen, die mal so ein bisschen auch das Startup-Feeling rüberbringt, das ihr sicherlich auch mal hattet?
Ja, also wir haben ja, man nennt das ja Bootstrappen. Also wir haben alles gebootstrapped. Das heißt auf Deutsch, wir haben alles selbst finanziert. Also wir haben kein Fremdkapital aufgenommen. Hätten wir auch gar nicht bekommen. Ganz ehrlich, hätte uns zu der Zeit auch niemand Venture Capital gegeben, weil wir waren einfach zwei Programmierer und ein Seller. Und wir hatten jetzt, wie gesagt, nicht diesen Background mit einer Elite-Uni, mit einem BWL-Studium. Wir hatten auch bis zum Ende keinen Businessplan, muss man dazu ganz ehrlich sagen.
Das ist halt nicht die Einzige.
Und deswegen mussten wir viel mitmachen. Also nur mal so, um die Idee von PropStack aufrechtzuerhalten, haben wir in den ersten anderthalb Jahren uns aufgesplittet. Ich war damals in Rom und meine Mitgründer waren in Berlin. Ich habe in Rom gearbeitet, in der Ferienwohnung meiner italienischen Ex-Freundin, weil ich damals einfach in Italien leben wollte. Das war so auch wieder so ein Risiko, was ich eingehen wollte. Und in Italien saß ich dann da in dieser kleinen Bude, teilweise mit kaputter Klimaanlage, im Sommer bei 40 Grad Hitze in Boxershorts und im Winter bei Minusgraden, Weil die,
ohne Heizung wahrscheinlich.
Ja, weil die italienischen Wohnungen einfach so schlecht isoliert sind. Ja. Also entweder im Sommer schwitzt man und im Winter friert man eben. Und mein Mitgründer in Berlin, der hatte bei sich in seiner Wohnung 5 Kinder. Und es kam dann häufiger auch dazu, dass sie dann im Hintergrund geschrien haben, Kissenschlacht gemacht haben und dass es relativ laut wurde. Wir haben aber recht schnell herausgefunden, wie man das Ganze überspielen kann. Erstens mit dem richtigen selbstbewussten Auftreten. Das war schon mal ein wichtiger Punkt. Mit dem richtigen Branding. Wir haben uns vom Branding her ja viel größer auch dargestellt, als wir eigentlich waren. Und auch viel authentischer, viel besser dargestellt, als wir waren. Wir hatten eine deutsche Telefonnummer gekauft. Über Skype ging das damals noch. Und konnten dann über eine deutsche Festnetznummer auch den einen oder anderen Kunden anrufen und eine Telefonkonferenz machen. Damals gab es kein Zoom. Das kam ja erst in Corona richtig raus. Es gab also auch keine virtuellen Hintergründe. Und so kam es dann immer wieder zu kuriosen Situationen, wo dann bei mir ich wurde dann angerufen von dem einen oder anderen Kunden und ich war gerade in der U-Bahn oder an der Straßenbahn in Rom und im Hintergrund hörte man die lauten Italiener. Marco, come stai? Va bene. Und mein Kunde so, was, wer war das? Und er so, nee, alles gut. Wir haben hier viele italienischsprachige Kollegen in unserem Büro. Und wenn Silab in der Telefonkonferenz war, dann musste er öfter mal das Zimmer wechseln, weil einfach die Kinder so laut rumgeschrien haben. Aber sobald ein Kunde dann mit uns den ersten richtigen Kontakt hatte und die Software schon mal kennengelernt hat und gesehen hat, was die Software alles kann, wie professionell die schon war, obwohl wir ja selbst noch nicht so professionell waren, da waren die dann immer sehr überrascht und waren dann auch begeistert von unserer authentischen Gründerart. Also die fanden die Story toll, dass da so drei Typen so ein Unternehmen aufgebaut haben und einer aus Rom arbeitet und ein paar aus Berlin und dass wir das selbst aufgebaut haben. Das kam sehr gut an.
Ja, glaube ich. Also weil auch viele Makler sind ja auch selber Macher, ne? Und die arbeiten dann natürlich auch gerne mit anderen Unternehmern zusammen und fühlen sich dann letztendlich da auch sehr, sehr wohl. Jetzt habt ihr viele Entscheidungen bis dato getroffen. Kannst du uns mal mitnehmen, was du davon so die 2, 3 besten Entscheidungen hältst?
Genau, also als allererstes nicht aufgeben. Dann Riedel als Kunden gewinnen und Bernhard Schmidt einstellen. Möchte ich gerne erklären. Wir haben sehr oft mit den Gedanken gespielt, alles hinzuschmeißen. Wir haben uns natürlich auch öfter mal gestritten. Wir haben uns getrennt. Wir haben wieder zueinander gefunden, dann haben wir uns wieder gestritten, dann haben wir uns wieder getrennt, dann haben wir wieder zueinander gefunden.
Ist jetzt von deiner Frau oder von deinem?
Nee, das ist
von deiner Firma.
Wenn man so eine Firma gründet, dann ist das wie eine Beziehung.
Das stimmt, ja.
Also man geht ja wirklich durch dick und dünn und macht alles miteinander mit und hilft sich gegenseitig auch mal in der Notlage, ne? Und da kommt's ganz automatisch auch mal zu Streit. Es war zudem nicht finanziell leicht für uns, das hat den Druck noch erhöht. Ja, also jeder von uns hat privat Schulden aufgenommen, bei der Familie, bei Freunden, bei Banken. Ich hatte zwischenzeitlich sogar komplett das Handtuch geworfen, bin ja dann nach Rom abgehauen und habe dann erstmal dort für Immobiliare Puntet gearbeitet, also das italienische Pendant zum Immobilien-Scout und bin dann dort im Vertrieb untergekommen. Und das lag eben an der Frau und dem Versprechen da auf Amore und aber auch das Versprechen auf Dolce Vita, ne? Also das schöne Leben in Italien. Was sich dann rausgestellt hat, was dann doch nicht so viel Dolce Vita ist. Wenn du da in dem Land lebst und da arbeitest und jeden Morgen zur Arbeit fährst, dann merkst du erstmal, es ist doch um einiges bürokratischer und rückständiger und langsamer und auch anstrengender als teilweise in vielen deutschen Städten oder bei Arbeitgebern. Nach ein paar Monaten habe ich dann für mich festgestellt, dass ich erstens weiterhin am Propstack weitermachen möchte, weil ich einfach daran geglaubt habe, dass es ein Riesenpotenzial hat. Und B, meine Mitgründer für sich auch feststellen mussten, dass es ohne einen guten Verkäufer und Strategen einfach nicht funktioniert und die Kunden das Produkt nicht annehmen.
Also über welches Jahr sprechen wir jetzt, Deutsche Vita?
Und das war schon nach 2016. Also es war so 2017, nachdem wir die Firma gegründet haben, hatten wir uns dann wieder getrennt. Ich bin dann weggegangen. Propstack lief weiter ohne mich. Die beiden Mitgründer haben auch gesagt, sie können das auch ohne mich. Sie brauchen mich nicht. Und ich habe gesagt, okay, gut, dann hau ich ab. Und dann haben sie sehr schnell festgestellt, ja, ohne mich geht's nicht. Und ich habe festgestellt, das ist so ein geniales Produkt. Wenn du da jetzt nicht mitmachst, dann hast du wirklich den Zug verpasst. Und PropTech lief zu der Zeit eben auch Gefahr, eine Freelancer-Lösung zu werden. Also einfach eine bedeutungslose Lösung zu werden, die irgendwo im Markt versinkt, die keiner kennt. Ja, es war, wir hatten schon so 20, 30 Kunden, aber es war jetzt kein richtiges PropTech-Produkt und keine ernstzunehmende Konkurrenz für andere große CRM-Anbieter. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich will, dass ich meinen Status als Mitgründer bekomme. Und so kam es dann auch irgendwann, dass ich in Mailand lustigerweise am verregneten Wintertag alleine in ein Airbnb saß. Meine Ex-Freundin war zu der Zeit lustigerweise in Berlin und hat da einen Auftrag bekommen. Ich war also alleine in Mailand. Es hat geregnet, es war relativ trist. Und ich bekam dann auf einmal einen Anruf von meinem Mitgründer, der meinte, Kevin, komm nach Berlin zurück. Jetzt ist die richtige Zeit. Jetzt kriegen wir das erste Investment. Wir haben die ersten Investoren, die einsteigen wollen mit einer kleineren Summe. Und das ist jetzt für dich der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen. Und damit habe ich dann auch so ein bisschen den Titel bekommen, den ich die ganze Zeit haben wollte. Ich habe nämlich dann erst den richtigen Gründerstatus bekommen. Und die einzige Bedingung, die er mir gestellt hatte, war, du musst dafür Italien verlassen. Und du musst nach Berlin zurückkommen. Und dann wusste ich für mich, okay, ich ziehe das jetzt durch. Und die anderen beiden wussten, okay, jetzt können wir auf den Kevin aber auch vertrauen und wir können das zusammen durchziehen. Und zu den anderen beiden Punkten, das war jetzt der Punkt nicht aufgeben. Wir haben in der Zwischenzeit auch trotzdem noch ein paar Kunden gewinnen können. Und einer dieser ganz großen Kunden, das war dann kurz nachdem ich dann wieder bei PropStack war und von Immobiliare zurückgekommen bin, war einer der ersten großen Kunden Riedel Immobilien. Riedel Immobilien aus München.
München.
Genau. Und Riedel war bereit, ich habe sie ganz einfach kalt akquiriert, einfach angerufen beim Max Riedel. Und der war auch begeistert von der Softwarelösung. Und war bereit, in PropStack einzusteigen als Kunde. Wir mussten aber erstmal in Vorleistung gehen. Das war sozusagen das Commitment von uns. Und wir mussten alle seine Wünsche umsetzen, so dass er perfekt mit PropStack arbeiten kann. Riedel hat damals eine andere Software genutzt und wir haben uns dann sehr stark an dieser Software orientiert und PropStack sehr stark in diese Richtung ausgebaut.
Ich könnte mir vorstellen, von welcher Software du redest, ja.
Ja.
Sitzen wir vielleicht in den Räumlichkeiten dieser Software?
Ja, tatsächlich war das FlowFact, ja. Riedel war sehr FlowFact-lastig und hatte sehr viele FlowFact-Shortcuts, die sich dann auch in PropStack wieder gespiegelt haben. Also sehr viele Funktionen, die man aus dem FlowFact-Performer kennt, gibt's jetzt auch im PropStack. Und darin ist maßgeblich der Riedel beteiligt gewesen. Und dadurch, dass wir dann Riedel gewonnen haben, haben wir auf einmal von heute auf morgen einen relativ großen Bekanntheitsgrad bekommen, weil Riedel schon relativ bekannt war in München und viele Leute dann gesagt haben, das, was der Riedel hat, das will ich auch. Also wenn der Riedel das nutzt, dann kann das ja nicht so schlecht sein. Damit stieg dann natürlich auch der Leistungsdruck, ne? Es kamen mehr Kunden, es kamen mehr Anfragen, es kamen mehr Sales, es kamen mehr Datenbankimporte, es kamen mehr Schulungen, es kamen mehr Features. Und der Leistungsdruck hat enorm zugenommen. Und dann hatten wir eine weitere, wirklich gute Entscheidung getroffen.
Bernhard Schmidt.
Bernhard Schmidt, wer ihn nicht kennt, der hat damals bei Rohrer, beziehungsweise später Tolle Immobilien in Berlin.
Viele Grüße an Kauf in Tolle.
Ja, viele Grüße. Gearbeitet. Hat dort aber auch nebenher ein eigenes CRM-System entwickelt, die Reshare UG. Und hatte bereits sehr viel Ahnung von MLS-System, von Landingpages, von HTML. Er kannte sich auch sehr gut aus mit Maklerrecht, DSGVO, Programmierung, Design. Also er war einfach ein Allrounder. Und als wir dann bei Tolle PropStack etabliert haben und PropStack dort erfolgreich eingeführt worden ist, haben wir dann auch für uns den Bernhard gewonnen. Und der ist dann unser erster richtiger Mitarbeiter geworden. damals auch mit unserem ersten Büro über einer alten Schreinerei in Reinickendorf. Und nur durch ihn haben wir dann auch die zweite Phase des Wachstums schaffen können. Weil einfach der Leistungsdruck und zunehmend mehr Kunden dazugekommen sind. Und ja, da brauchte man einfach einen versierten Techniker. Consultant haben wir es damals noch nicht genannt, weil das gab es damals bei uns noch gar nicht. Das haben wir uns dann erst nach und nach ausgedacht, dass wir einen Consultant brauchen, der Kunden berät, um die dann zu implementieren und im PropStack den Weg zu bereiten.
Mhm. Jetzt haben wir über die guten Entscheidungen gesprochen. Was waren denn schlechte Entscheidungen so im Nachhinein?
Ja, es gibt eine.
Gibt es da überhaupt etwas?
Ja? Ja, ich bin ehrlich, was das betrifft. Klar, natürlich. Also man lernt ja aus seinen Fehlern, sonst wären wir nicht so weit gekommen. Es gab einmal so eine kuriose, lustige Situation. Ich war zu der Zeit in Rom im Urlaub, hatte da meine Ex-Freundin wieder besucht und wir bekamen auf einmal einen Brief. Und eine Firma hat uns abgemahnt. Rate mal, welche.
Möchte ich jetzt gar nicht raten.
Also wir wurden tatsächlich abgemahnt von FlowFact, weil wir unlautbaren Wettbewerb betrieben haben. Wir haben die Features verglichen. Wir hatten geschaut, was kann FlowFact, was kann PropStack und haben uns auch ein bisschen besser dargestellt. Das darf man einfach nicht. Und das hat FlowFact richtig erkannt und hat uns dafür dann abgemahnt. So saßen wir dann vom Berliner Landgericht. Und natürlich als kleine Mini-Gründer, ohne jetzt ein großes Kapital zu haben, ohne irgendwie eine große Sicherheit zu haben, ist uns schon ganz schön das Herz in die Hose gerutscht.
Ja, ja also, klar.
Ja, weil da steht ja ein Streitwert drauf. Und so ein Streitwert, der haut einen erstmal weg. Wir haben dann aber eine sehr gute Anwältin gefunden im Wettbewerbsrecht, die uns da vertreten hat und haben eine Einigung mit FlowFact erzielt, auf einen kleineren Betrag, also wirklich nur eine symbolische Summe. Und was lustig war, ich glaube, das war unser auch der erste richtige Kontakt mit FlowFact, damals noch mit Daniel Kim. Und ich glaube, dadurch wurden die erst aufmerksam auf uns. Dadurch haben die erst gesehen, ah Mensch, da gibt's ja einen PropStack und das ist ja richtig erfolgreich und die könnten gefährlich für uns werden. Und dann war irgendwie so ein bisschen auch der Bann gebrochen und sie haben dann angefangen, mit uns zu kommunizieren, was ja dann irgendwann auch daran geendet ist, dass ich jetzt hier sitze.
Ja.
Ich habe noch ein paar weitere schlechte Entscheidungen.
Aber wie ist jetzt der Rechtsstreit ausgegangen? Habt ihr den gütlich beigelegt?
Ja. Ja, wir haben uns
auch die Marketing-Aggression ein bisschen runtergeschraubt genau. Und richtig gestellt.
Ja, ja, klar, wir haben natürlich gesagt, wir schalten solche Werbung nicht mehr. Und wir haben uns auf einen Vergleich geeinigt.
Beide staatliche Versicherung machen wir nicht mehr.
Genau. Keine große Sache. Ja. Ja. Und wir haben natürlich in den ersten Jahren auch noch ein paar andere falsche Entscheidungen getroffen. Ne? Also wir haben viel Lehrgeld gezahlt für das Entlassen von Mitarbeitern, wo wir irgendwelche Wettbewerbsklauseln reingeschrieben haben und dann festgestellt haben,
alles unwirksam.
Ja, doch, wirksam leider. Und wir müssen die jetzt erstmal auszahlen.
Ach so. Okay.
Ja. Oder ein anderer Klassiker war, wir haben... Du kennst ja unseren E-Mail-Client und da gibt's ja diesen kleinen Bereich, wo man editen kann. Da kann man kursiv machen, fett, da kann man Quelltext einfügen. Das ist für PropStack 0,0001 der Features. Es hat jetzt nicht so eine große Bedeutung. Und das war damals Open Source. Das war eine amerikanische Firma, wo der Open Source Code öffentlich zur Verfügung stand. Also Open Source, für die Zuhörer, die nicht wissen, was das ist, ist kostenlos. Das gibt's ganz oft in der IT. Was es aber auch oft gibt bei Open Source, solche Sachen werden dann irgendwann gekauft von einer anderen Firma und dann sind die auf einmal nicht mehr Open Source. Und dann haben die darauf ein Copyright-Recht.
Du musst also überwachen, was mit deinem Open Source so alles sich das Ganze weiterentwickelt.
Und so kam es dann auch zustande, dass sie uns eine Rechnung geschickt hatten, die auch nicht klein war. Und wir mussten dann Strafe zahlen dafür, dass wir dann 3 Jahre lang diesen Schnipsel genutzt haben. Das war auch ein gutes Learning, definitiv. Aber aus allen Fehlern lernt man und Fehler lassen sich nicht vermeiden. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man schnell nachsteuert und dass man im Team gemeinsam offen und unaufgeregt das Ganze kommuniziert und möglichst dann versucht, die Eisberge irgendwie zu umschiffen.
Mhm. Du hast eben auch von so einem bestimmten PropStack-Spirit gesprochen, den ihr erschaffen habt. Was zeichnet den so aus?
Also grundlegender PropStack-Spirit ist erstmal Problemlöser sein. Ja, also das klingt jetzt banal, aber wenn ein Kunde zu uns kommt, dann schüttet er sich erstmal bei uns aus. Also er öffnet erstmal alle seine Probleme. Und wir hören erstmal zu. Ja, jedes Sales-Gespräch, was ich geführt habe, was meine Sales-Mitarbeiter auch führen, das ist erstmal eine ganz klare Bedarfsanalyse. Und in den ersten 20 Minuten erzählen uns die Kunden ganz viele Themen, die bei ihnen nicht funktionieren. Und wir nehmen das ernst und wir schauen, wo man die Probleme lösen kann. Deswegen haben wir ja PropStack auch genau auf die Probleme ausgerichtet, die bei den anderen nicht so gut funktionieren. Genau da haben wir immer ein Alleinstellungsmerkmal für uns gefunden und da eben das besser gemacht.
Kannst du mal ein Beispiel nennen?
Ja, E-Mail-Sync zum Beispiel. Mhm. Ja. Also wir hatten ja schon im ersten Jahr eine Microsoft 365-Schnittstelle oder eine Google G Suite-Schnittstelle, so dass ich halt meine E-Mails, meine Kontakte und meine Termine mit allen Endgeräten synchronisieren kann. Das ist ein Basic. Ja.
Die Gnade der späten Geburt, könnte man auch sagen.
Könnte man auch sagen, ja. Wir haben einerseits das, wir haben aber auch einen sehr hohen Anspruch an guten Service, weil es einfach nichts Nervigeres gibt als schlechten und langsamen Service. Also man kennt das von diversen Serviceanbietern. Wenn ich dort eine Frage habe, dann kann mir der Erste das nicht beantworten, dann wird es weiter eskaliert an den Nächsten, an den Nächsten, an den Nächsten, an den Nächsten. Und wenn ich Glück habe, kriege ich dann 3 Wochen später eine Antwort. Und bis dahin habe ich das Problem sowieso schon von alleine gelöst. Ja? Deswegen haben wir gesagt, unser Support muss wirklich fantastisch sein. In den ersten 6 Jahren haben wir wirklich auch den Support komplett alleine gemacht als Gründer. Also alle 3 saßen auch im Support-Check und haben da die Fragen beantwortet. Jetzt haben wir das natürlich weiter eskaliert und haben Support-Mitarbeiter, aber auch die wurden so geschult, dass sie die Probleme leicht erkennen können. Was wir dadurch sichergestellt haben, dass viele von diesen Support-Mitarbeitern auch ehemalige PropStack-User sind. Also teilweise auch Leute, die von der einen oder anderen Firma zu uns gewechselt sind.
Wie Bernhard
zum Beispiel, genau. Was vielleicht auch noch wichtig ist für den Spirit, wir vergleichen uns eigentlich gar nicht so sehr mit unserem Wettbewerb. Also wir vergleichen uns gar nicht so sehr mit den deutschen Anbietern, die es gibt. Wir gucken eigentlich eher so, was machen die Weltmarktführer Asana, Monday.com, HubSpot, Salesforce, Pipedrive. Und deswegen ist unser Ziel eigentlich nie so Mittelmaß. Wir finden jetzt irgendwie eine Workaround-Lösung, die irgendwie funktioniert. Sondern wenn wir jetzt ein Problem angehen, dann sollte das schon immer perfekt sein. Klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber es sollte möglichst einfach zu nutzen sein und trotzdem einen sehr hohen Grad an Funktionalität abbilden können.
Jetzt seid ihr ja aus der Startup-Größe ein bisschen rausgewachsen, habt, glaube ich, jetzt so um die 30 Mitarbeiter, wenn ich das so richtig überblicke. Mhm. Und ja, das führt ja dann auch notwendigerweise dazu, dass man auch darüber nachdenken muss, die eine oder andere Leitungsebene einzuziehen und das, was du jetzt auch an Vorteilen beschrieben hast, ja, wird dann natürlich auch in größeren Organisationen auch immer schwieriger zu transportieren. Wie sieht das jetzt bei euch aus, organisatorisch? Du bist jetzt Geschäftsführer geworden.
Genau.
Was ändert sich sonst noch?
Ja. Also tatsächlich haben wir gerade bei uns eine Leitungsebene eingeführt. Also ich habe bewusst erfahrene Flowfact-Manager in die wichtigsten Positionen gesetzt und nicht PropStack-Manager, einfach aus dem Grund, dass es keine PropStack-Manager gab. Ja? Also wir hatten ja keine Hierarchie-Level mit Head-Off und Teamleiter und dann den Senior und dann den Junior, sondern wir mussten ja bei PropStack erstmal Prozesse einführen und uns das Ganze selbst ein bisschen beibringen und hatten sehr horizontale Struktur. Und jetzt bin ich gerade tatsächlich dabei oder habe es gerade erst abgeschlossen, diese Leitungsebene bei uns einzuführen. Und das ist sehr praktisch, wenn du dann auf sehr erfahrene Flowfact-Manager zurückgreifen kannst, die schon sehr viel Erfahrung gesammelt haben, teilweise ja sogar 15 oder 20 Jahre in dem Segment. Und die Teamführung-Erfahrung haben, die Prozesserfahrung haben, die wissen, wie das Business funktioniert, die wissen, was die Makler wollen. Und die das auch bei uns einführen können. Und ich habe einen ganz guten Vergleich. Ähnlich wie bei so einem Segelschiff, kannst du dir das vorstellen, da muss ja auch jeder wissen, wo du Hand anlegen musst. Ne? Jeder Handgriff muss sitzen. Wenn du jetzt eine Kehrtwende machst, wenn du in eine andere Richtung fahren möchtest, wenn du kreuzen möchtest, dann müssen alle wissen, wo sie anlegen müssen. Trotzdem gibt's immer einen Steuermann, Und der Steuermann, der muss das Ganze leiten und der muss wissen, wo es die Untiefen gibt und wo man vorbeifährt. Und genau diese Steuermänner und Frauen, die habe ich gerade bei uns etabliert.
Jetzt ist aber dein Team, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, ja, ist ja, sagen wir mal, in dem einen aus ehemaligen Konkurrenten zusammengesetzt. Ne? Du hast eben davon gesprochen, ihr habt auch mal zusammen, seid auch mal zusammen vor Gericht erschienen. Flowfact ist ja tatsächlich auch der Gesellschafter bei Propstack. Ihr seid ein Tochterunternehmen als Propstack von Flowfact. Und das ist natürlich auch etwas, wo man sich so von außen fragt, wie sinnvoll ist das, dass im Prinzip dieses sehr erfolgreiche Propstack Tochterunternehmen von Flowfact ist. Und du hast gerade davon gesprochen, wie ihr quasi die Mannschaft integriert. Kannst du uns da mal ein bisschen abholen, wie da so eure Gedanken zu sind?
Ja, das ist eine längere Antwort.
Schon wieder?
Sorry. Also, grundlegend sind wir aus dieser Start-up-Phase raus. Also wir sind ja jetzt kein klassisches Mini-Start-up mehr, sondern wir sind ja jetzt schon ein richtiges, ernstzunehmendes Adult-Unternehmen. Ein Grown-up, wie man sagt. Und diese Hierarchie und Freigabelevel, die sind halt einfach nur mal wichtig, denn flache Hierarchien sind super, aber wenn du skalieren möchtest, wenn du wachsen möchtest mit deinem Unternehmen, dann geht es einfach nicht ohne abgestimmte Hierarchien und Prozesse. Ja? Also irgendwann erreicht man immer so einen Punkt, wo man Struktur reinbringen muss. Nicht, dass wir vorher keine Struktur hatten, aber vorher hatten wir so diese Allrounder. Wir hatten für jeden Bereich einen Allrounder. Wir hatten einen unglaublich fantastischen Bernhard Schmidt, der konnte alles. Wir hatten einen unglaublich fantastischen Yusuf Kammerwald, der konnte alles. Wir hatten mich, ich kann nicht alles, aber ich kann viel. Wir hatten für jeden Bereich irgendwie immer so eine Koryphäe. Ne? Und jeder hat irgendwie alles gemacht. Ne? Hier mal ein bisschen DSGVO, da mal ein bisschen BWL, da mal ein bisschen Businessplan, ein bisschen Marketing, ein bisschen Support. Und das ist aber nicht skalierbar. Weil sonst würde man daran enden, dass man so einen hohen Workload hat, dass man so viel tun muss am Tag, dass man das einfach nicht mehr schafft. Und dann werden bestimmte Aufgaben einfach nicht mehr richtig, gut, kontinuierlich abgearbeitet. Und das gehört halt eben auch dazu, dass man auch mal eine Checkliste führt und von A bis Z ganz genau darauf achtet und kontinuierlich und pingelig einzelne Aufgaben durcharbeitet. Und diese Struktur habe ich jetzt gerade bei uns eingeführt. Das erfordert natürlich sehr viel Kommunikation mit jedem Einzelnen. Ist natürlich nicht leicht für einen Propstack-Mitarbeiter jetzt einen Flowfact-Vorgesetzten zu haben. Genauso ist es nicht leicht für einen Flowfact-Vorgesetzten einen Propstack-Mitarbeiter zu haben.
Die vielleicht vor ein paar Jahren noch zusammen vor Gericht erschienen sind.
Ja, also wir saßen ja als Gründer vor Gericht, die damals nicht, aber...
Aber es war ja trotzdem eine Rivalität.
Ne? Es war natürlich eine Rivalität, klar. Und ich befinde mich da so in einer sehr engen Kommunikation mit den Leuten. Ich versuche einerseits die Koryphäen aus der ersten Stunde zu halten und ihnen weiterhin die Möglichkeit zu geben, ihre Kreativität und ihren Freiraum auszuschöpfen. Und andererseits das klassische Business und das regelkonforme, prozessorientierte einzuführen. Und das ist ein Drahtseilakt. Es ist viel Kommunikation mit vielen Leuten.
Ja, viele mögen ja auch diese Allrounder-Tätigkeiten.
Ne? Genau.
Also die fühlen sich vielleicht auch, dass ihnen was genommen wird, ja, was sie gerne gemacht haben.
Ja, ja. Klar, natürlich. Na klar, klar. Mancher Bernhard hat zum Beispiel sehr gerne Landingpages gebaut. Aber dafür ist er mir zu qualifiziert. Ja? Er muss keine Landingpages bauen. Bernhard, der kann große Kunden wie Falk Immobilien zum Beispiel onboarden. Ja? Aber eine Landingpage...
Ach so, ihr habt Falk. Ja. Sprech ich mal gleich drüber. Ja, aber jetzt nochmal zu der Frage. Propstack als Tochterunternehmen von Flowfact, plant ihr da was zu ändern?
Wie? Wie das Propstack als Flowfact kauft, oder?
Nein, man kann es ja auch verschmelzen. Also das bleibt strukturell so, wie es ist erstmal.
Ja, also... Wir ergänzen uns gegenseitig. Ne? Also Propstack legt ja ordentlich an Kundschaft zu. Ne? Und wir können klar andererseits auf die gute Expertise und die ganzen Kapazitäten von Flowfact zurückgreifen und können gemeinsam im Schulterschluss mit Flowfact, den Mitarbeitern von Flowfact und Propstack, im Schulterschluss Marktanteile gewinnen. Und das funktioniert jetzt mittlerweile sehr gut. Und gleichzeitig mit Immobilien-Scout haben wir natürlich auch das komplette Scout-Ökosystem im Rücken und können so auch die Produkte bestmöglich an den Bedarf der Geschäftskunden ausrichten und das Ganze miteinander verbinden.
Hört sich sehr gut an. Ich glaube, meine persönliche Wahrnehmung ist, dass es sicherlich auch ein weiter Weg ist, ne? Aus dieser Rivalität heraus ein gemeinsames Unternehmen zu schmieden und quasi über die, wenn es auch eine starke Gruppe ist und viele ergänzende Kompetenzen. Ich habe euch ja selber noch erlebt, wie ihr auch, sagen wir mal, gegeneinander gepitcht habt und dann daraus quasi einen gemeinsamen Pitch zu machen, stelle ich mir jetzt herausfordernd vor.
Ja, also teilweise pitchen wir sogar immer noch gegeneinander. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Volkswagen. Ja, also bei Volkswagen hast du ja auch Unterfirmen, die zu Volkswagen gehören. Du hast eine Nutzfahrzeugsparte, du hast eine Sportwagensparte, du hast eine Mittelklassenwagensparte, du hast unterschiedliche Marken. Und der Käufer, der stellt sich jetzt auch nicht die Frage, das ist ja Volkswagen, warum verkaufen die mir jetzt ein Audi und ein Bugatti und ein Skoda, ja? Sondern ich kaufe halt das Auto, was am besten zu mir passt, was meinen Bedürfnissen entspricht. Und dementsprechend macht das sogar manchmal Sinn, bei dem einen Kunden beide Produkte anbieten zu können. Weil ich habe halt ein Flowfact und ich habe einen Propstack und ich kann je nachdem, was der Kunde jetzt braucht, beide Produkte ins Spiel bringen und die den Kunden anbieten.
Ja. Jetzt haben wir schon eine ganze Weile über dich gesprochen, auch Propstack schon hier und da mal ein bisschen vertieft. Aber lass uns jetzt nochmal genauer über Propstack sprechen. Was macht denn die eigentlich bei Propstack?
Wer seid ihr eigentlich?
Wenn ihr nicht gerade vor Gericht seid.
Ja. Genau.
Und in Italien.
Ja, genau. Nee, also Propstack ist eine CRM, Customer Relationship Management Software oder kurz auch Maklersoftware, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Immobilienmaklern, Projektvertrieben, Banken und Franchisern. Für alle, die nicht wissen, was eine Maklersoftware ist, sage ich immer, das ist ein Salesforce für Makler. Nur wissen die meisten Makler nicht, was Salesforce ist. Deswegen, es ist eine Vertriebssoftware, die mir dabei hilft, mein Daily Business zu organisieren und meinen Vertrieb zu automatisieren.
Und wie groß seid ihr? Wie viele Kunden bedient ihr? Wie viel Umsatz macht ihr?
Wir haben mittlerweile 5.300 Kunden in der ganzen Flowfact-Gruppe und beschäftigen rund 100 Mitarbeiter an den Standorten Köln und Berlin. Bei der zweiten Frage ist es so, mit der Scout-Zugehörigkeit kommt eben auch dazu, dass ich Umsatzzahlen nicht mehr nennen darf. Das ist natürlich auch neu für mich als klassischer Startup-Gründer. Und daran muss ich mir jetzt auch erstmal gewöhnen. Also Umsatzzahlen nimmst du bitte den Geschäftsbericht.
Okay, werde ich tun. Du hast jetzt eben gesagt 100 Mitarbeiter.
Mhm. Also 70 bei Flowfact, 30 bei Popsy, genau.
Okay. Und die Kundenzahlen, die du eben genannt hast,
5.300, genau.
300, das sind Unternehmen oder sind das sind Einzelplatzlizenzen?
Ja. Nee, das sind Unternehmen.
Kannst du was zu der Menge an Lizenzen sagen, die ja?
Nee, habe ich jetzt leider nicht vorbereitet. Kann ich dir raussuchen.
Pack mal in die Show Notes.
Ja, genau.
Und was bleibt bei Propstack unterm Strich hängen? Aus dem Scout-Gründen kannst du dazu nichts sagen?
Das, genau, steht im Geschäftsbericht. Also unser Umsatzwachstum ist schon sehr gut, das lässt sich sehen. Wir wachsen enorm gut. Ich kann dazu sagen, wir sind die größte Revenue-Line der Flowfact-Gruppe. Also Revenue-Line bedeutet die Einkommensquelle. Mhm. Ja, und wir haben Flowfact noch nicht komplett überholt, aber wir werden es wahrscheinlich bald tun. Und wir wachsen im Jahr ungefähr um 150%.
Mhm. Und das hauptsächlich in Deutschland, aber auch Deutschland, europaweit?
Ja, tatsächlich. Also wir wachsen ja mit unseren Kunden oft mit. Wir haben Kunden in Österreich, Schweiz, in Portugal, in Spanien, Dubai, Ungarn. Und wachsen immer mehr in die einzelnen Märkte rein. Das ergibt sich ganz automatisch durch den einen oder anderen Großkunden, der dann da auch einen Standort hat.
Ja. In den Facebook-Gruppen, wie zum Beispiel der Maklersprechstunde, liest man auch immer wieder von Befürchtungen einzelner Makler. ImmoScout würde bei euch auch mitlesen und das Wissen für eine Verbesserung seiner Verhandlungsposition bei Preisverhandlungen mit den Maklern auch nutzen. Was kannst du diesen Befürchtungen entgegnen?
Ja, kann ich. Sehr gerne, sehr gerne. Ich würde ganz gerne mal eindeutig klarstellen, ich würde jetzt hier diese Bühne im Mund nutzen. Also, das ist ein wohlgehegtes Klischee, was nicht stimmt. ImmoScout hat keinen Zugriff auf die Daten der CRM-Nutzer, auf die Umsätze, auf die Objekte oder sonstiges. Wir sind als Serverinstanz komplett abgeschlossen und Scout kann darauf nicht zugreifen. Das ginge alleine auch aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Also wir müssten unsere Auftragsdatenverarbeitung, die wir den Kunden zuschicken, komplett ändern. Und dann würde da auch klipp und klar drinstehen, dass Scout Zugriff auf die Daten hat. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, wir dürfen das auch einfach nicht. Zudem ist mir auch die als Geschäftsführer von Propstack natürlich extrem wichtig, dass wir glaubwürdig sind und dass wir das höchste Gut unserer Kunden, nämlich die Daten, also quasi der größte Schatz der Makler, dass wir da keinen Zugriff darauf haben und dass wir damit nichts machen. Ja, weil sonst wären wir kein CRM mehr, sonst hätten wir keine Existenzberechtigung mehr, sonst wären wir halt ein klassischer Datenhändler, sowas wie Google oder Facebook, und würden auch keine Lizenzgebühren mehr in Rechnung stellen, sondern dann eben mit den Daten der Makler arbeiten. Das tun wir aber nicht.
Okay, klares Statement an der Stelle. Eine nächste Frage, die sich dann auch Richtung Scout wiederum richtet. Ihr seid ja als junges Startup auf dem Weg zum Grown-Up in den Scout-Konzern eingetreten. Und ja, jeder, der mit Konzernen mal zu tun hatte, weiß, dass so ein Konzern so ein Startup auch schon ordentlich beschäftigen kann mit Audits und irgendwelchen Konzernrichtlinien, die einfach auch Geschwindigkeit kosten. Wie stellt ihr denn eigentlich bei Propstack sicher, dass das nicht passiert, sondern dass ihr einfach den Speed beibehaltet, den ihr habt?
Ja, das passiert tatsächlich bei sehr vielen bekannten Startups. Wir vermeiden das tatsächlich und das tun wir ganz einfach, indem wir unsere Produktentwickler und Programmierer von zu viel Bürokratie und unnötigen Themen fernhalten. Also ich halte mich quasi schützend vor meine Programmierer. Ich habe aber hier bei FlowFact mit dem Christian Becker auch einen Verbündeten, der CTO. Der ist jetzt auch CTO bei Propstack. Auch der stellt sich da schützend vor die, weil er auch ganz genau weiß, dass unsere Programmierer, die ja teilweise auch ganz schöne Koryphäen sind und ganz schön begabt, dass man die nicht mit zu viel Bürokratie überlasten sollte.
Und auch darf, sonst sind sie nämlich weg, weil sie da keine Lust drauf haben.
Richtig, genau. Aber das sind halt wirklich Top-Talente und die willst du natürlich behalten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir weiterhin unseren Spirit haben. Das heißt, dass nicht nur, dass wir uns davor schützen, sondern auch, dass wir weiterhin diese offene Startup-Kultur, die wir damals hatten, beibehalten. Also, dass jeder mitentscheiden darf, dass jeder auch mal ein Problem äußern darf und das auch mal in die IT bringen darf. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Sales-Mitarbeiter feststellt, dass der Kunde an derselben Stelle immer stockt und nicht weiterkommt, dann kann er auch ohne mich oder ohne eine Zwischeninstanz direkt zur IT gehen und kann mit denen an der Problemlösung arbeiten. Mhm. Genauso kann die IT direkt auf den Sales zugehen und mit denen an der Problemlösung arbeiten. Ich will möglichst diese bürokratischen Hürden fernhalten, damit wir keine Silos haben, weil das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann, dass wir durch eine Silo-Struktur immer langsamer werden. Die Leute sollten möglichst viel miteinander kommunizieren und einen offenen Diskurs beibehalten.
Jetzt haben wir ein bisschen über potenzielle Nachteile der Scout-Zugehörigkeit gesprochen. Lass uns mal auf die Vorteile schauen. Was sind denn Vorteile, die du sehen würdest?
Also, da gibt's natürlich auch einige, ne? Also, ohne Scout hätten wir natürlich nicht solche Top-Talente jetzt zusätzlich einstellen können. Die sind einfach mal teuer. Und die musst du erstmal gewinnen. Also nicht nur, dass sie teuer sind, du musst sie auch für dich gewinnen können durch deine Marke. So ein Top-Programmierer, der hat natürlich die Auswahl zwischen den Top-Tech-Unternehmen. Und der geht natürlich nicht zu irgendeinem kleinen Mini-Startup, was kein Mensch kennt, sondern der geht lieber zu einem etablierten, großen Ökosystem wie ImmobilienScout.
Wenn da A-Entwickler sind, dann, also A-Entwickler sagt man immer, ziehen A-Entwickler an. Ne?
Genau. Genau, A-Entwickler, ja, vollkommen richtig. Also wir haben ja 2, 3 A-Entwickler bei uns immer noch und die ziehen natürlich die anderen Entwickler an und die tauschen sich aus und die sind dann auch schnell begeistert vom Propstack. Ohne Scout hätten wir auch nicht in die IT-Sicherheit investieren können. Also ich will nicht sagen, dass wir damals nicht sicher waren, aber wir haben natürlich jetzt ganz andere Prüfungsprozesse. Scout ist ein MDAX-Unternehmen, das ist dotiert. Das muss ganz andere Sicherheitskriterien erfüllen als ein Startup. Dementsprechend haben wir auch ganz andere Schranken einbauen können.
Das heißt, ihr habt wahrscheinlich früher nicht selbst motivierte Penetration-Tests oder solche Sachen gemacht in unserem Konzern. Dann ist eben Konzernrichtlinie. Das macht man halt, um alle Sicherheitsstandards in der Konzerngruppe auf einem gewissen Niveau zu haben.
Genau.
Und sowas, muss ich mir sowas darunter vorstellen?
Ja, vollkommen richtig, genau. Also solche Stresstests, regelmäßige Stresstests oder auch mal unangekündigte Stresstests, ne? Damit man schauen kann, wie geht das System damit um, wenn jetzt mal zum Beispiel 3000 Kunden gleichzeitig ihre E-Mail verknüpfen. Hinzu kommt natürlich, auch jetzt mal unabhängig von den rein organisatorischen Themen, die ganzen Features, die wir mit anbieten können. Ja, also wir können natürlich durch Scout exklusive Features mit anbinden, die sonst kein anderer Anbieter so anbieten kann. Ja, sei es jetzt zum Beispiel das Highlight des Tages oder das Off-Market-Feature, was wir anbieten. Highlight des Tages bedeutet, ich kann aus PropStack heraus das höchste Schaufenster heraus buchen, kann das Ganze kostenlos machen. Und es wird mir auch konkret angezeigt, wenn ich der Einzige in dem Bezirk bin, der noch kein Highlight des Tages geschaltet hat. Ich kann über das Off-Market-Feature Suchprofilkunden von Scout, die bei Scout hinterlegt sind, in mein CRM reinziehen.
Importieren?
Ja, also nicht importieren. Also personenbezogene Daten werden noch nicht angezeigt, aber wenn die ein Match sind zu meiner Immobilie, dann kann ich denen automatisiert das Angebot zuschicken und sobald die sich dafür interessieren, kriege ich die Kontaktdaten.
Okay.
Ja? Und dann kommen natürlich noch viele weitere Features dazu, die einfach den Makler unterstützen, wovon er dann auch langfristig partizipieren kann. Und wir entwickeln das immer weiter und sind da in sehr guten Austausch mit Scout. Also rein feature-technisch entwickeln wir da extrem viel. Und letzter Punkt. Seitdem wir zu Scout gehören, konnten wir natürlich unseren monatlichen Umsatz verdreifachen. Und das hätten wir, ganz ehrlich, ohne die Kapazitäten im Hintergrund auch einfach nicht geschafft.
Mhm. Du hast ja eben von Wachstumsrate gesprochen, 150%, meine ich, ne? Bei Umsatz hast du genannt.
Mhm.
Was ist denn aus deiner Sicht der Grund für euer Wachstum und die Geschwindigkeit? Was schätzen eure Kunden an eurem Produkt?
Also die Gründe.
Die Gründe? Ja, natürlich.
Es gibt zwei Bereiche. Es gibt einmal den technischen Aspekt und es gibt den zwischenmenschlichen Aspekt. Der rein technische Aspekt ist, PropStack ist extrem schnell. Also jeder, der mal PropStack aufgemacht hat und damit kurz ein bisschen arbeitet und sich durchklickt, wird feststellen, PropStack ist von der Performance extrem hoch. Die Seitenladegeschwindigkeiten, die sind vergleichbar mit einer Google-Suche. Ja, also wenn ich bei Google mir die ersten Ergebnisse auf der Startseite anzeigen lassen möchte, dann geht das ja auch in der Regel sehr schnell, genauso schnell ist PropStack. Hinzu kommt, dass PropStack extrem leicht zu bedienen ist und dass die Klickwege wirklich durchdacht sind und die Features, die angeboten werden, wirklich auch intuitiv hinterlegt sind. Also kein Klickweg sollte mehr als 3 Klicks entfernt sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel allen meinen Suchprofilkunden ein passendes Objekt zuschicken möchte, dann sollte der Weg nicht mehr als 3 Klicks sein. Oder wenn ich meine Kunden zu einem großen Termin einladen möchte, zu einem Open-House-Besichtigungstermin, ebenso 3 Klicks. Ja, und so haben wir dieses Prinzip von mit möglichst wenig Klicks viel erreichen im System, sehr viel hinterlegt. Hinzu kommt, das System ist extrem stabil, stürzt nicht ab.
Gibt noch mehr Gründe.
Ja, natürlich.
Jetzt reicht's aber langsam.
Nee, aber ich meine, diese Stabilität, das ist ja auch ein Hauptding, ne? Es ist ja, weißt ja selber, es ist bei anderen Anbietern läuft's teilweise nicht so gut und es ist nicht selbstverständlich. Eine Software, die nicht schnell lädt oder eine Software, die nicht immer hundertprozentig verfügbar ist, die bereitet mir halt mehr Probleme. Und deswegen haben wir bei PropStack auf solche Basics sehr großen Wert gelegt. Und ein anderer Punkt, und dann bin ich auch fertig.
Das reicht doch langsam.
Ist keine
PropStack-Verkaufsveranstaltung hier.
Also ein anderer Punkt ist die Vertrauensebene. Ne? Also wir achten sehr auf die Kommunikation auf Augenhöhe mit unseren Kunden. Ne? Wir achten sehr darauf, dass die Leute gut abgeholt werden, dass sie bei Problemen schnell abgeholt werden, dass sie möglichst gut geschult werden, dass sie einen sehr guten Service haben und dass wir oft auch in Vorleistung gehen. Also viele große C-Level-Entscheider, die lassen sich in der Regel oft auch ihre Features erstmal von Mitarbeitenden abgleichen, haben dann oft auch ihre Lastenhefte und checken, ja, stimmt, stimmt nicht, okay, haben dann so einen 1-zu-1-Vergleich, die können das, die können das. Was aber am Ende des Tages meistens entscheidend ist, ist der persönliche Austausch und das Vertrauen, dass man sich gegenseitig in die Augen schauen kann und sagen kann, okay, ihr wertet nicht meine Daten aus, ihr nutzt meine Daten nicht gegen mich und ihr werdet auch noch in 5 Jahren existieren und du, Kevin Held, als Geschäftsführer, bist hoffentlich auch noch in 5 Jahren da und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann schreiben wir dich auch bei WhatsApp an. Mhm. Ja? Und das ist dann ganz oft der entscheidende Punkt, der dann dazu führt, dass die Leute sich dann für PropTech entscheiden.
Lass uns mal auf die andere Seite schauen. Was sind denn für euch Entwicklungsfelder, wo ihr sagt, okay, da muss PropTech einfach noch besser werden?
Ja, die gibt's natürlich auch. Also wir wissen, dass wir im Commercial-Segment noch mehr in den Tagesgeschäft unserer Kunden näher kommen müssen. Wir müssen einfach mehr die Perspektive der Commercial-Makler verstehen. Soweit ich weiß, gibt's keine perfekt funktionierende Commercial-Makler-Software auf dem deutschen Markt. Also jeder Commercial-Makler nutzt oft eine eigengebaute Lösung, die für ihn angepasst wurde. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, das dieses Jahr anzugehen. Und wir wollen Ende des Jahres dann auch mit einem Prototypen starten und wollen damit an den Markt gehen. Ein weiteres Ziel, was wir uns ja sowieso immer gesteckt haben, ist, dass wir Innovationstreiber sind. Damit ist aber natürlich auch die Messlatte extrem hochgehängt. Also wenn man immer von sich selbst sagt, wir sind die Modernsten, wir sind die Innovativsten, da muss man natürlich auch immer wieder mit wirklich krassen, neuen, tollen Features begeistern. Und da müssen wir, jetzt sind wir auch wieder bei der Frage von vorhin, wie stellen wir sicher, dass die Entwickler weiterhin das machen können, worin sie gut sind. Da müssen wir wirklich auch weiterhin sehr großen Fokus drauf legen, dass wir Features im PropTech einbauen, die wirklich Probleme lösen und trotzdem bahnbrechend sind, ohne dass wir jetzt irgendeinen Trend hinterherlaufen und auf das falsche Pferd setzen und sagen, oh ja, das ist es, sondern wirklich auch überlegen, wie würde man das denn mit einem anderen Software-Tool lösen und wie kann man das Problem möglichst innovativ anpacken.
Jetzt sind wir wieder bei den Vorteilen. Ich war eigentlich bei den Entwicklungsfeldern. Ne? Lass uns da vielleicht mal bleiben. Du hast als ersten Punkt das Thema Commercial genannt. Gibt es da konkrete Dinge, die ihr in der Planung habt, die du mit uns teilen kannst? Es gibt ja vielleicht auch den einen oder anderen Commercial-Kunden, der hier gerade schwanger ist, vom selbstentwickelten Tool auf was Professionelles umzusteigen.
Genau, also wir wissen, dass bei Commercial-Maklern die ganze Thematik mit teilbaren Flächen ein größeres Thema darstellt. Also, dass ich ein Gebäude habe, in der ersten Etage ist ein Restaurant, in der zweiten Etage ist ein Büro, in der dritten Etage ist vielleicht sogar eine Wohnung. Dann habe ich wieder eine größere Großraumetage, die kann ich dann in einzelne Flächen teilen und wieder zusammenlegen. Und je nachdem, was da jetzt für eine Firma einzieht, muss ich natürlich auch andere Flächen anbieten können. Und das lässt sich mit einer klassischen Maklersoftware natürlich nicht so leicht abbilden. Und das möchten wir zusammen mit unseren Kunden angehen. Und andererseits haben wir natürlich auch weiterhin Franchise-Funktionalitäten, die bei uns ganz hoch im Kurs stehen.
Jetzt sind wir wieder bei den Stärken. Lass uns nochmal bei... Lass uns mal...
Mein ärgster Verkäufer.
Jetzt habt ihr ja auch hausintern mit FlowFact dedizierte Commercial Edition. Da sagst du auch wieder, wie du es eben gesagt hast, möge der Bessere gewinnen. Und es gibt letztendlich viele Optionen, die man einem Kunden aufzeigen kann.
Richtig, möge der Bessere gewinnen, möge der Kunde entscheiden. Ja. Ja, und der Kunde, der kann dann sagen, das passt jetzt für mich oder das passt für mich. Ja, PropTech hat halt ein paar grundlegende Features richtig gebaut. Und FlowFact hat im Commercial-Segment sehr viele Sachen richtig gebaut. Und jetzt ist ja perfekt, jetzt können wir uns gegenseitig den Ball zuspielen und voneinander lernen und PropTech umso besser machen und ausbauen.
Und der Commercial-Markt, wie attraktiv findet ihr den, da reinzugehen?
Also ich finde den schon durchaus attraktiv. Es gibt ja eine ganze Menge größerer Commercial-Makler in Deutschland, die gut organisiert sind, auch international. Also CBRE, JLL und so weiter.
Haben gerade übrigens auch kürzlich Zahlen veröffentlicht, dass es ihnen auch besser geht, was die Börse auch mit heftigen Kurssprüngen nach oben positiv quittiert hat. Also das wäre dann jetzt, vielleicht kommt jetzt auch die Zeit, dass Commercial wieder besser geht.
Ja, ja.
Wir wollten ja über eure Entwicklungsfelder sprechen. Mhm. Was hattest du nochmal als zweiten Punkt genannt? Nach Commercial?
Franchise.
Franchise.
Ja, ja.
Aber ihr habt ja gerade mit Falk hattest du ja gerade angesprochen, jemanden, den ihr gewonnen habt als Neukunden, der jetzt das Thema Franchise gemeinsam mit euch treibt. Muss ich mir das so vorstellen?
Ja, also ähnlich wie damals bei Riedel hatten wir auch mit Falk den Deal gemacht, wir müssen erstmal in Vorleistung gehen. Ja, das ist auch wieder das gleiche Thema. Es war auch erstmal, Propstack ist cool, gefällt uns und der Vertrauensvorschuss ist da. Ja, also Andreas Lahmann hat mir da Vertrauensvorschuss gegeben. Und dann mussten wir aber erstmal zeigen, was wir können. Und wir haben jetzt knapp ein Jahr lang mit denen zusammen entwickelt. Es wurde immer wieder auf Herz und Nieren geprüft und geschaut, ob das wirklich funktioniert. Und jetzt sind sie gerade live gegangen. Also heute Morgen habe ich tatsächlich die Nachricht bekommen, dass sie jetzt live gegangen sind.
Falk komplett oder?
Falk komplett, ja.
Falk komplett.
Genau. Und im Bereich Franchise ist es so, es gibt zwei unterschiedliche Formen von Franchise-Systemen. Es gibt die zentralisierten und es gibt die dezentrale.
Mhm.
Ja. Das heißt, es gibt solche Franchiser, die alle Daten bei sich halten. Jeder Franchise-Nehmer ist Teil einer großen Datenbank. Und der Franchise-Hauptgeber kann eben auf alles zugreifen. Der einzelne Franchise-Nehmer hat keine eigene Dateninstanz. Wenn der geht, darf er nichts mitnehmen. Und dann gibt's die Dezentralen. Und bei den Dezentralen läuft's so, jeder von denen hat seine eigene Datenbasis. Also wir nennen das einen eigenen Shop. Und wenn der sich entscheiden sollte, er geht jetzt, dann kann er seine Daten mitnehmen und kann bei einem anderen Unternehmen anfangen. Und wir haben für beide Use Cases eine Lösung gebaut. Für die Zentralen und für die Dezentralen. Und bei den Dezentralen ist es sehr spannend, haben wir das so gebaut, dass man auch nachträglich noch bereits bestehende Propstack-Shops an eine Franchise-Kette anschließen kann, die dann wiederum von der Zentrale aus kontrolliert werden müssen. Also wenn ich jetzt einen Propstack-Nutzer habe, der sich entscheidet, zum Beispiel zu Falk zu gehen, weil er sagt, ich finde Falk cool, dann könnten wir seinen Shop nehmen und unter die Falk-Struktur hängen und dann wäre er Teil des Franchise-Systems von Falk. Und Falk kann ihm dann Vorlagen freischalten, Prozesse freischalten, Templates, Rechte, Rollen. Und die Falk-Zentrale kann dann wiederum die KPIs von denen lesen und ziehen. Also und dann raussehen, wie sind die Verkaufszahlen, wie viele Immobilien wurden verkauft, was sind die Provisionsumsätze etc.
Mhm. Ja, spannend. So. Mit Blick auf eure bei Propstack verfügbaren Erweiterungen, kannst du uns hier ein paar Insights zugeben?
Ja.
Welche Erweiterungen werden denn da eigentlich besonders intensiv genutzt? Ihr habt OpenAI zum Beispiel im Einsatz, DeepL, Kölner Unternehmen, DocuSign.
Genau. Also in Sachen OpenAI muss ich ja nochmal unterstreichen, wir waren die allerersten, die es gemacht haben. Tatsächlich 2 Tage, nachdem das Ganze in Deutschland nutzbar war, als öffentliche Version, konnten wir ChatGPT schon bei uns integrieren.
Das war Januar 2023.
Genau. Ja, also wir waren die allerersten, die es eingeführt haben. Und die Nutzung ist bei uns seamless, also nahtlos. Ich kann quasi aus Propstack heraus direkt Objektbeschreibungstexte generieren oder ich kann direkt einen E-Mail-Text mit ChatGPT generieren.
Du verkaufst mir gerade Propstack. Ich hatte nach der Nutzung gefragt.
Und ja, ich wollte jetzt auf den Punkt kommen. Natürlich wird das von sehr vielen Leuten genutzt. Im Prinzip nutzen 75% unserer Kunden die Upgrade-Features. Also wir haben 2/3 unserer Kunden abgegradet auf die Funktionalitäten. Dazu gehören ChatGPT, dazu gehört Sprengnetter, dazu gehören DeepL und noch viele, viele andere Zusatztools, die man nutzen kann.
Das heißt, 2/3 nutzen irgendeines dieser Upgrade-Features oder 2/3 nutzen jetzt OpenAI? Haben die Schnittstelle scharf geschaltet?
Die haben die alle scharf geschaltet.
Komplett? Tutto kompletti?
Tutto kompletti.
Und Toto Completi heißt?
In Zahlen?
Ja.
Müsste ich jetzt mal kurz mit Taschenrechner
machen. Nee, okay. Das können wir schon selber ausrechnen. 5.300 Kunden mal 67%, 66,67%.
Genau, und DocuSign hattest du ja auch angesprochen. DocuSign war ganz lustig. Wir hatten 100 Nutzer, die sich das angeschaut haben, die das auch richtig cool fanden. Und rate mal, wie viele es eingeführt haben.
Also ich weiß einfach, dass die Vorbereitung, um DocuSign einfach nutzen zu können, jetzt mal unabhängig von DocuSign, hast du einfach eine relativ hohe Hürde, weil du einmal alle Prozesse im Hinblick auf digitale Signatur prüfen musst. Das heißt, du hast einfach einen großen Einführungsaufwand. Und dann ist nochmal die DocuSign-Schnittstelle, jetzt auch kein Selbstläufer, da muss sich auch jemand einarbeiten und da die Vorlagen entsprechend hinterlegen und das miteinander verknüpfen. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass die Nutzerzahl tatsächlich von deinen 5.300, würde ich sagen, ist einstellig. Vielleicht sind es 5.
Nee, schlimmer.
Einer?
Einer. Es genutzt genau einer DocuSign. Das hat auch noch andere Gründe. Einer der Gründe ist, ein Kunde, der DocuSign nutzt, der sich interessiert, DocuSign zu nutzen, der ist ganz schnell abgeschreckt davon, dass es ein US-amerikanisches Unternehmen ist.
Ja, aber das Ganze, also das würde ich nicht gelten lassen, ehrlich gesagt, ja, weil aber, die Deutsche Bank nutzt DocuSign zum Beispiel.
Ja. Aber nicht nur, dass es ein US-amerikanisches Unternehmen ist und da die ganzen Datenschutzbedenken aufkommen, auch das Problem ist Support. Ja, ich stelle eine Frage an den Support bei DocuSign und ich kriege halt nicht so schnell wie bei PropStack eine Antwort.
Und das kann ich bestätigen. Es gibt tatsächlich, ich habe das mal selber für einen Kunden probiert. Es gibt einen Mitarbeiter für ganz EMEA. Mhm. Also wir reden über Europa und der Mittlere Osten. Gibt es einen Mitarbeiter, der auch noch regelmäßig wechselt.
Ja, krass.
Also es ist wirklich, wenn man es nicht selber Profis da dran setzt, dann hat man einfach echt ein Problem.
Ja, genau.
Und wird alleine gelassen damit.
Ja, richtig. So, und deswegen haben wir jetzt entschieden, wir führen bei uns Paperless ein. Paperless ist datenschutzkonform, das hat einen besseren Service und im Prinzip kann der Kunde bei uns entscheiden. Wir haben ja immer so ich würde jetzt fast sagen, einen Marketplace. also wir nennen das aktuell noch Erweiterung, aber eigentlich ist es ein Marketplace, wo ich meine Erweiterung freischalten kann.
Den Namen habe ich schon mal gehört.
Ja. Ist ein geläufiger Name, oder? also du hast ja bei uns für das eine und dasselbe Problem oft 3 oder 4 unterschiedliche Tools. Nehmen wir jetzt mal Newsletter. Wir haben Mailgun, wir haben Mailchimp, wir haben Brevo und das löst immer dasselbe Problem. Du kannst dir aber das aussuchen, was für dich am besten passt. Genauso haben wir jetzt DocuSign und Paperless und so werden wir halt zunehmend immer mehr weitere Dienstleister hinzufügen, wo der Kunde dann frei entscheiden kann, ich fühle mich mit dem wohl oder ich fühle mich mit dem wohl und ich nutze jetzt das Tool, was mir am besten gefällt.
Ja. Wobei, also nochmal auf DocuSign zurückzukommen, man kann das auf jeden Fall datenschutzkonform einsetzen. Wie gesagt, die Deutsche Bank nutzt es unter anderem.
Natürlich.
Es gibt noch viel mehr deutsche Unternehmen, die das nutzen. Aber es ist in der Tat einfach die Herausforderung, die wir jetzt diskutiert haben und Paperless kenne ich auch. Hab da auch einen guten Draht zu und die machen einfach da natürlich ein viel hemdsärmeligeres Auftreten, helfen, sind lösungsorientiert und von daher ist das sicherlich da auch eine sehr gute alternative Option, die dann eben auch, wo man ein deutsches Unternehmen hat, mit Menschen, die einem auch echt helfen.
Mhm. Ja,
das,
absolut.
Das zu connecten. Lass uns über den Markt sprechen, ja?
Mhm.
Der Markt für Makler-CMs ist ja spannend, da überhaupt nochmal abzustecken. Wie groß seht ihr den Markt?
Mhm. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir die Zahlen von ImmoScout haben.
Statt dir.
Wir dürfen ja darauf tun.
Das ist ja keine personenbezogene Daten.
Genau. Also es gibt schätzungsweise rund 30.000 Makler in Deutschland. Davon profitieren wahrscheinlich alle von einer guten CRM. Die meisten nutzen aber keiner, weißt du ja selber. Ja. Also ich hatte auch Zahlen vorbereitet, können wir später nochmal besprechen, wie viele Leute gar kein CRM nutzen. Aber grundlegend ist das Marktumfeld ja sehr eng abgesteckt. Ne? Es gibt einen relativ kleinen Wettbewerb. Man verdrängt sich gegenseitig, ja, und weicht vielleicht auch aus in andere Länder. Aber im Großen und Ganzen sind es 30.000 Makler und das ist das, worauf wir uns fokussieren.
Mhm. Und seht ihr sowas wie eine Konsolidierungsphase, in der wir sind? Also, dass es weniger Makler werden und sich vielleicht auch Makler tendenziell den Franchise-Konzepten im Moment anschließen?
Also in den letzten 2 Jahren hat sich der Markt ja schon geändert. Ne? Es gab die Zinswende, es gab den ein oder anderen Konflikt, es gab erhöhte Baukosten, erhöhte Preise und dann wieder also erhöhte Preise für Mietimmobilien, sinkende Preise für Kaufimmobilien. Und wir merken das schon tatsächlich. Wir merken auch, dass mehr und mehr Franchiser und Strukturvertriebe auf den Markt stoßen, auch teilweise aus dem Ausland.
Ja. Keller Williams zum Beispiel
oder IAD aus Frankreich oder andere große Player. Wir können für uns sagen, dass wir sowohl für die Kleinen als auch für die Großen gut aufgestellt sind. Ja? Also wie bereits gesagt.
Welche relevanten Trends siehst du denn für eure Kunden jetzt in den nächsten Jahren?
Vernetzung mit führenden Technologien, Punkt 1. Ja, intelligente Einbindung von künstlicher Intelligenz zur Bearbeitung von Bilddaten, Bilderkennung, Textgenerierung, Point of Interest, Lagebeschreibung, automatische Bearbeitung und Beantwortung komplexer Anfragen oder komplexer Prozesse.
Lass uns gerade mal bei dem Thema AI bleiben oder KI. Mhm. Was wäre denn ein konkreter Anwendungsfall dafür, um das besser greifbar zu machen?
Genau, also konkreter Anwendungsfall. Tools, die wir jetzt noch in Q2 auf den Markt bringen werden, sind einmal Virtual Staging. Das heißt, ich kann zum Beispiel meine leere Immobilie, also ein Bild eines leeren Wohnzimmers, eines dreckigen Wohnzimmers, eines Messis, ja, mhm, kann ich hochladen in die Software und kann dann das ganze Bild bereinigen und kann dort schöne Möbel reinstellen.
Kann integriert, also ist das eine proprietäre PropTech-Lösung oder über eine Erweiterung?
Über eine Erweiterung, die dann nahtlos in das System integriert ist. Also ohne, dass ich Zusatzkosten habe, kann ich darauf zugreifen und kann das mit einem Klick innerhalb der Software dann erstellen. Mhm. Ja, ich kann unterschiedliche Einrichtungslinien auswählen und kann mir dann die Wohnung hübsch einstellen. Mhm. Anderes Thema ist jetzt, ich habe eine sanierungsbedürftige, das war jetzt ja der Fall,
ja.
Eine sanierungsbedürftige Immobilie, die baufällig ist oder wo das Dachgeschoss zum Beispiel noch nicht ausgebaut ist oder wo der Keller irgendwie hässlich aussieht, dann kann ich dort das Ganze mit einem Virtual Staging, mit künstlicher Intelligenz schön machen und sanieren.
Ja.
Ja, und kann dann so auf beiden Seiten agieren. Ich kann den Eigentümer sagen, du, wenn du das jetzt sanieren würdest, dann könnte ich jetzt bei Sprengnetter sagen, das Ganze ist eine gute Ausstattung und dementsprechend steigt der Preis auf so und so hoch. Oder ich kann den Käufer natürlich ganz anders zeigen, diese Immobilie könnte so aussehen, wenn du diese Dienstleister nutzt, die ich auch an der Hand habe.
Jetzt nochmal zu meinem Verständnis. Also es gibt ja heute die Möglichkeiten über unterschiedliche Anbieter. Ja, ich schicke meine Bilder an einen externen Anbieter. Mhm. Das dauert dann irgendwie 2-3 Tage, mhm, und ich bekomme die AI-optimiert, virtuell gehomestaged, ist ein schreckliches Wort, aber Entschuldigung dafür, aber ich glaube, man versteht mich, kriegt man zurück ins CRM geliefert und zwar auch zurück ins Objekt. Ne?
Ja.
Das geht ja heute schon. Ne?
Ja.
Aber davon, wovon du sprichst, ist quasi, dass man das auf Knopfdruck in Realtime,
ja,
erzeugt.
Genau. Also stell dir vor, du bist in den Objektunterlagen, in den Medien des Objekts, wo du die Fotos hochlädst.
Ja.
Da klickst du dann auf das Foto, klickst dann auf den Zauberstab und sagst jetzt renovieren oder irgendwie Möbel reinstellen und sofort hast du ein Ergebnis.
Mhm.
Das ist das, was wir wollen. Mhm. Also das meine ich immer mit seamless und nahtlos und,
ja,
ne, mit Performance. Ein paar Sachen, die wir noch dazu bauen werden, Smart Detection.
Was heißt das?
Smart Detection bedeutet, stell dir vor, du lädst ein Bild hoch von einer Immobilie, wo du eine Einbauküche siehst und wo du einen Dielenboden siehst und wo du bodentiefe Fenster hast. Dann könnte das System automatisch die einzelnen Keywords erkennen anhand der Bilddaten, kann dann diese Keywords einspielen in die Objektbeschreibung und daraus automatisch mit ChatGPT eine schöne, ausführliche Objektbeschreibung machen.
Macht ihr das proprietär oder nutzt ihr da einen Anbieter? Es gibt in den USA Raspi AI, heißen die, glaube ich, die genau so ein Produkt haben. Mhm. Also nutzt ihr so einen vergleichbaren Anbieter oder vielleicht auch diesen Anbieter?
Es ist ein vergleichbarer Anbieter. Es ist nicht Raspi AI. Es ist ein ähnlicher Anbieter.
Und das ist eine coole Funktion, ne? Ja. Also, dass man einfach erkennt, also im Prinzip geht ja die KI dann dahin und erkennt die Einrichtungsgegenstände und die Qualität der Ausstattung und macht das Ganze auslesbar und das kann man dann, wie du beschrieben hast, dann für Objektbeschreibung oder auch SEO-Texte dann wunderbar verwenden.
Genau. Und dann der Klassiker, du kannst schön Wettermodus machen, das Gras grün, Sonnenschein rein, ne? Damit das Foto schön aussieht. Du kannst über diverse Schnittstellen eine Lagebeschreibung erzeugen. Es gibt ja sowohl externe Anbieter, wie zum Beispiel Area Butler.
Viele Grüße an Alex Temper.
Liebe Grüße. Er hat übrigens eine fantastische Integration im PropStack gerade auf dem Falk-Kongress gezeigt. Also ist auch nahtlos in PropStack integriert mittlerweile.
Ja, hat er mir gezeigt. Sieht gut aus.
Ja, sieht gut aus, ja. Und so ähnlich kannst du das dann auch mit Flurplänen machen, mit Grundrissen. Du lädst entsprechende Mediendateien hoch und das System erkennt die Daten automatisch und macht dann daraus automatisch Content. Und diesen Content kannst du dann nutzen für die Beschreibungstexte oder vielleicht auch für die Webseite, weil das hilft dir dann wiederum bei der Suchmaschine, dass du bei Google höher gelistet wirst. Ja. Und das sind so viele kleine Stellschrauben im Bereich künstliche Intelligenz. Die werden jetzt in Q2, Q4 bei uns etabliert und gelauncht. Und das ist noch lange nicht vorbei, da kommt noch viel mehr. Also wir haben eine Liste an Themen, das sind ungefähr 20 Themen, die wir noch offen haben. Und da wird eine ganze Menge passieren, sodass wir weiterhin der Innovationstreiber sind, was wir uns ja ganz groß auf die Fahne geschrieben haben.
Das heißt, auf die Frage künstliche Intelligenz und Automatisierung, welche Rolle das bei euch spielen würde zukünftig?
Eine sehr große Rolle.
Ja. Und diese KI-Features, die du gerade angekündigt hast, sind die dann eben Teil eurer Premium-Produkte oder sind die dann nochmal zusätzlich kostenpflichtig?
Die sind Teil des Upgrades. Und wie gesagt, 75% der Kunden nutzen das bereits. Ja, also jeder, der die 99-Euro-Lizenz gekauft hat oder die, ich weiß nicht, der 100 Lizenzen hat, zahlt natürlich keine 99 Euro, ist ja klar. Der das Upgrade-Feature nutzt, der kann dann darauf zugreifen und kriegt das automatisch freigeschaltet.
Ja. Jetzt hatte ich dich aber eben unterbrochen bei der Frage, welche Trends du siehst. Ne? Du hattest angefangen mit KI und
Vernetzung, also Plattform. Ne? Also nicht nur KI, das meinte ich vorhin mit nicht nur auf den Trend setzen, nicht nur auf irgendwie jetzt müssen wir nur KI machen, sondern es gibt ja in allen Bereichen viele wichtige Schnittstellen, die man anbieten muss. Und das kann vielleicht auch mal es kann auch mal eine Dativ-Schnittstelle sein oder eine Zeft-Dev-Schnittstelle.
Zeft-Desk. Klar, alles, also ja. Zeft-Desk, ja, ja. Auch, also für diejenigen, die jetzt Zeftdesk nicht kennen, aber es ist letztendlich nochmal ein bisschen, sagen wir mal, im Kleinst- und Kleinunternehmen-Segment angesiedelt. Und Dativ ist dann eher im Mittelstand angesiedelt.
Genau, ja. Es kann auch mal eine Telefonschnittstelle sein oder jegliches andere Tool oder eine bessere Ausarbeitung unserer Word-Templates. Ja, also wir haben ja wunderbare Word-Templates, die ich zu PDFs umbauen kann, aber vielleicht kann man den Prozess auch noch ein bisschen smarter gestalten und da vielleicht auch über einen guten Dienstleister schöne Exposés in das System reinladen. Es muss nicht immer KI sein, es kann auch was Einfaches sein.
Ja, wir dürfen bei aller Begeisterung für Automatisierung und künstliche Intelligenz nicht vergessen, es ist immer noch ein persönliches Geschäft. Genau. Und der Makler muss das Ganze bedienen können und er muss auch verstehen, was da im Hintergrund passiert. Und je mehr da auch automatisiert passiert, umso mehr muss letztendlich auch der Makler verstehen, was da passiert.
Ne? Ja. Ja, vollkommen richtig, genau. Und deswegen achten wir natürlich weiterhin auch darauf, dass die Basis, die Hauptfunktion, das ist bei uns ganz, ganz simpel. Das ist Mailbox, das sind Kontakte, das ist Terminkalender und das ist die Wiedervorlage. Dass die gut funktionieren. Und alles andere dreht sich drumherum. Und wenn ich jetzt jemand bin, der gar nicht so viele Funktionalitäten nutzen möchte, weil ich gar nicht überfordert sein will vom System, dann kann ich auch das System so nutzen wie einen ganz normalen E-Mail-Client. Ich mache das zum Beispiel selbst auch. Ich benutze auch PropStack zum E-Mail-Schreiben, weil ich damit besser E-Mails schreiben kann als mit Outlook. Macht einfach mehr Spaß. Ich kann halt sehen, wann meine E-Mail geöffnet wurde. Und es geht auch leichter von der Hand. Wenn du mal einen Termin anlegst und 20 Leute einlädst in der Outlook-App, hast du schon mal gemacht?
Ja, klar.
Ja, dann wirst du schnell feststellen, du kannst die Namen nicht mehr sehen, weil die Namen auf einmal oben verschwinden. Mhm. Ja, und das ist halt in der PropStack-App nicht so. Deswegen mache ich fast alles im Terminkalender und in der Mailbox mit PropStack. Und solche Basisfunktionalitäten sind natürlich da. Das heißt, ich kann die weiterhin nutzen, kann mich da weiterhin darauf konzentrieren, nur mein Daily Business abzubilden. Und wenn ich aber ein Digital Native bin, jemand, der gerne viele tolle Tools nutzen möchte und höchst digitalisiert sein möchte und viele KI-Tools nutzen möchte, dann können wir den auch bedienen. Dann haben wir dafür auch die richtige Lösung.
Mhm. Verstanden. Du hast jetzt schon ein bisschen Ausblick gegeben, was Kunden von euch erwarten können noch in diesem Jahr und teilweise auch im nächsten Jahr. Gibt es darüber hinaus noch Sachen, die du hier ankündigen möchtest?
Natürlich.
Ah, schieß los!
Genau. Also man kann, sagen wir mal so, wir haben aktuell folgende Hauptzielgruppen. Wir haben den klassischen Wohnimmobilienmakler. Das ist der größte Teil unserer Kundengruppe. Wir haben die Franchise-Unternehmer, die jetzt gerade frisch dazugekommen sind. Wir haben schon seit Tag 1 Projektvertriebe, die bei uns schon immer sehr stark und im Fokus standen. Und wir haben jetzt auch neu dazu bekommen Banken. Also klassische Immobilienabteilung von Finanzinstituten. Gewerbemakler, wie gesagt, das ist ein Thema, was wir uns ganz oben auf die Fahne geschrieben haben. Das werden wir angehen. Aber dass die anderen da bereits davor erwähnten, das sind erstmal die Hauptzielgruppen. Und wir werden versuchen, alle Funktionalitäten in den einzelnen Sparten erstmal perfekt zu meistern, dass wir da gut aufgestellt sind. Da geht es dann zum Beispiel konkret um eine erleichterte Rollenrechteverwaltung. Das ist ein ganz langweiliges Thema, Rollen und Rechte, aber es ist sehr wichtig. Also gerade große Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern, die brauchen eine sehr umfangreiche, große Rollen- und Rechteverwaltung. Wer darf auf wessen Aktivität zugreifen? Wer darf wessen Immobilie bearbeiten? Wer darf, irgendwie ein Reporting erstellen? Wer ist die Vertretung im Krankheitsfall und so weiter und so weiter? Wir hatten teilweise Kunden, die zu uns gekommen sind mit einem sehr komplizierten Rollen- und Rechtesystem. Und dann sind die zu uns gekommen und haben festgestellt, sie haben gar nicht 500.000 Aktivitäten, sondern 2 Millionen. Weil bei denen das damals einfach nicht sichtbar war. Keiner hatte alle Rechte. Keiner konnte alles sehen.
Kann ich mir gut vorstellen. Ja,
das gibt's öfter.
Kenn ich auch selber.
Ja. Und das ist ein großes Thema, was wir jetzt aufbohren werden. Ein weiteres Thema, was wir weiterhin aufbohren, ist das MLS, also das Multilisting-System. Wir haben bereits ein MLS. Das MLS funktioniert bei uns so, wenn du Teil eines Franchise bist, dann kannst du in einen Pool, in so eine Art Marktplatz, deine Immobilie reinschmeißen. Und andere kriegen dann diese Immobilie angezeigt und können die sich dann runterladen und können dann mit dieser Immobilie arbeiten.
Ja.
Wir wollen natürlich das weiter ausarbeiten.
Wie sieht das ganze Thema Gegengeschäftsvereinbarung aus? Das muss ja dann auch irgendwie provisionstechnisch geregelt sein.
Genau, es gibt bei PropStack ein Commission-Split-Tool. Das kann man sich auch freischalten im Marketplace. Und der Commission-Split soll daran angedockt werden. Es macht natürlich Sinn, den jetzt damit zu verknüpfen, sodass, wenn ich mir die Immobilie runterziehe, ich auch automatisch den richtigen Split eintragen kann. Und sagen kann, ja, ich mache das, aber dafür...
Ich bin bereit, so und so viel abzugeben.
Genau.
Bist du bereit, unter den Bedingungen die Immobilie mitzuvertreiben?
Genau, sodass ein richtiger Marktplatz entsteht. Das Gleiche dann auch mit Tipps, also mit Eigentümern oder mit Käufern, sodass man sich da gegenseitig besser den Ball zuspielen kann. Da sind wir auch gerade dabei. Dann Tippgeber-Tool. Wir haben jetzt ein Tippgeber-Tool rausgebracht für die ersten Banken, die wir gerade gewinnen, so dass ein Immobilienmakler einer Tochter einer Bank einen Tipp mit der Bank tauschen kann. Oft haben die sehr komplexe Systeme, wo auch sehr viele Schranken existieren zwischen der Immobilienabteilung und der Bank, weil die Bank natürlich ganz andere Datenschutzanforderungen erfüllen muss als die Immobilienabteilung. Mhm. Und wir haben das jetzt so gebaut, dass sie über ein sehr einfaches, sehr intuitives System miteinander Tipps austauschen können. Also die Immobilienfinanzierung und die Immobilienabteilung.
Okay, wie muss ich mir das dann vorstellen?
Das kannst du dir so vorstellen, es gibt so eine Art Eingabemaske, wie so ein Kontaktformular,
ja,
wo ich dann eintragen kann, Max Mustermann möchte Immobilie kaufen, braucht Kredit etc. etc. Der schießt das dann an die Finanzierungsabteilung. Die Finanzierungsabteilung bekommt eine E-Mail, loggt sich in dasselbe Tool ein, was natürlich auch online in der Cloud ist, kann dann diesen Kontakt sehen, kann sich den dann runterladen, kann dann mit denen arbeiten. Und sobald den der jetzt eine Finanzierung hat, kriegt der Makler wiederum auf der anderen Seite eine Benachrichtigung, Finanzierung erfolgreich. Mhm. Und dann, wenn das Haus gekauft wurde, dann kriegt wiederum die Immobilienfinanzierungsabteilung die Benachrichtigung, Haus wurde gekauft. Und dann wird der Tipp auf beiden Seiten berechnet. Mhm. Also wer kriegt welchen Split, wer kriegt welche Provision.
Funktioniert wahrscheinlich dann auch mit dem Eigentümer-Verkäufer-Tipp umgekehrt genauso.
Klar, genau. Das funktioniert genauso mit Eigentümern. Ja, ansonsten haben wir uns natürlich auch ganz groß die User Experience auf die Fahne geschrieben. Also PropStack ist schon sehr nutzerfreundlich, aber es wenn man jetzt mal ehrlich ist, ist eine Software, die 5 Jahre alt ist, eigentlich schon nicht mehr modern. Also ein Interface, was 5 Jahre alt ist, ist eigentlich schon altbacken. Zumindest wenn man sich mit den Weltmarktführern vergleicht. Deswegen haben wir jetzt weitere Frontend-Developer eingestellt und die werden jetzt das Interface kontinuierlich, sukzessiv nach und nach modernisieren, sodass das Ganze auf Vue.js, das nutzen wir ja bereits, aufgebaut, noch intuitiver und noch schneller funktioniert.
Das heißt, die User, also sind das dann Fronties oder sind das dann eher UX?
Das sind beides, UX und Fronties. Also wir haben sowohl als auch eingestellt.
Okay.
Ja. Also wir haben eine sehr gute Mobile-App, aber auch da haben wir einen Mobile-Developer eingestellt für Android und für iOS. Und wir werden da ein paar neue, coole Features auf den Markt bringen, die es auch so bei anderen Apps noch nicht gibt. Also stell dir vor, die Widgets, die du auf dem iPhone hast. Du kannst ja auf dem iPhone deine Fotos anzeigen lassen und deinen Taschenrechner und deine Apps, deine favorisierten Apps. Stell dir vor, diese Widgets kannst du aus der PropStack-App heraus auf dein iPhone darstellen. Und wenn du gerade einen Sperrbildschirm hast auf dem iPhone, kannst du dieses Widget sehen und kannst dann darüber direkt also du musst gar nicht mehr in die App gehen, du kannst dann darüber schon arbeiten. Und dann, jetzt wird's noch besser.
Ich bin kurz davor zu unterzeichnen. Leider kein Makler. Ja?
Ich habe zufällig den Vertrag dabei.
Nix da, hier wird heute nichts gekauft.
Okay, ein letzter Punkt. Also die Notifications. Die Notifications werden wir so aufbauen bei PropStack, dass die dir auch wirklich gezielte Signale geben können. Du kannst dann genau sagen, welche Notification möchtest du auf dein iPhone bekommen. Zum Beispiel immer dann, wenn eine Immobilie verkauft worden ist, dann kriegst du halt direkt eine Notification aufs Handy. Oder immer dann, wenn du wenn ein Besichtigungstermin gebucht wurde, kriegst du eine Notification.
Ich fände es gut, wenn direkt die Glocke im Sales Room klingeln würde und der verantwortliche Sales-Mitarbeiter eine Flasche Sekt im Kühlschrank griffbereit hat.
Ja, das kommt auch noch.
Ja. Ja, prima. Also ich merke, um das abzukürzen, dass es ihr habt einiges vor. Das, was du jetzt genannt hast, ist auch alles jetzt für dieses Jahr noch vorgesehen? Oder hast du jetzt über die nächsten 3, 4, 5 Jahre gesprochen?
Nee,
dieses Jahr. Und teilweise sind die Sachen wahrscheinlich auch schon
Also vieles davon ist schon
entwickelt, vielleicht sogar schon fertig. Ja.
Also, genau. Also vieles davon ist schon in der Mache, ist bereits in der Entwicklung und das Einzige, was länger dauern wird, ist das Gewerbemaklersystem. Da sagen wir ganz ehrlich, das wird länger dauern, einfach weil es ein größeres Topic ist.
Und weil es auch anders funktioniert.
Weil es anders funktioniert. Da müssen wir uns mit 3, 4 großen Gewerbemaklern einschließen über ein paar Monate und dann überlegen, wie man das am besten löst. Aber alle anderen Themen, die ich gerade genannt habe, sind bereits in der Planung und werden jetzt in den nächsten Quartalen umgesetzt.
Mhm. Ja Mensch, Kevin, ich glaube, wir sind am Ende, auch am Ende der Zeit.
Ja.
Vielen, vielen Dank, dass du deine Gründerstory mit mir und unseren Hörern im Immo-Kaiser-Podcast geteilt hast. Meine Frage geht jetzt natürlich auch immer dahingehend weiter. Wen würdest du denn mal gerne auf deinem Stuhl sehen als nächsten Gast in diesem Podcast?
Ja, also Elon Musk.
Drunter mache ich es nicht, ja. ganz ernsthaft. Ja.
Nach man muss Kevin ja Held,
Elon Musk, ja. Okay.
Nein.
Falls der gerade keine Zeit hat.
Falls Elon gerade keine, vielleicht hat er ja doch Zeit, weiß man ja nicht. Der ist ja verrückt genug. Falls Elon keine Musk hat, keine Zeit hat, dann würde ich vielleicht sogar einen kleinen Residential-Makler nehmen. Das wäre auch mal interessant. Einen richtig gut digitalisierten, der so im mittelständischen Segment aktiv ist und da sich sehr gut aufgestellt hat. Da fallen mir zwei ein. Das sind zufälligerweise auch PropTech-Kunden.
Was anderes hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Ja, einmal Peter Gutmann von Gutmann Immobilien aus Berlin. Der ist sehr versiert, der liest sehr viele Datensätze aus, der macht eine sehr große Marktbeobachtung und schau dir einfach mal seine Webseite an, dann wirst du sehen, der ist schon ziemlich gut aufgestellt. Und ein anderer ist der Karthäuser Immobilien. Der hat mit uns die Prozesse und die ganzen Pipelines auch erstmal richtig fein geschliffen. Also die PropStack-Pipelines und Prozesse sind auch so gut, weil Karthäuser da auch so viel Wert drauf gelegt hat, dass die so perfekt funktionieren. Also den kannst du dir auch mal anschauen.
Okay. Ja, vielen Dank. Und gleichzeitig natürlich echte PropStack-Intensivnutzer, High-End-User.
Mhm. Danke dir erstmal. Also vielen, vielen Dank für dieses tolle Format. Danke an die Hörer, dass sie sich die ganze Zeit meine Werbung angehört haben. aber es war hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Vielen Dank. Macht's gut, liebe Hörer. Bis in 2 Wochen. Dann wird Wolfram Gast, Chief Digital Officer von Poll Immobilien, hier zu Gast sein. Also auch da gibt's wieder spannende Insights zum Thema Makeln und Digitalisierung. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Neue Folgen von Immo-Kaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hören wir immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.